Wir legen los mit Satz 6-4. Den hat Imke letzte Woche angefangen und hat schon das meiste Beweis erledigt. Da ging es ja auch im Wesentlichen darum, sich zu erinnern an Sachen, die wir aus der linearen Algebra schon kennen und die ein bisschen allgemeiner zu machen. Das erste war die Graphformel und überhaupt die Feststellung, dass wenn der zugrunde liegende Ring ein Integritätsbereich ist, dass dann auch der Polynomring, der dazugehört, ein Integritätsbereich ist. Sie haben sich erinnert an haufenweise Sachen über Polynome, die Sie schon wussten und oder vielleicht immer noch wissen. Vielleicht haben Sie sich halt alles noch ganz gut erinnert. Ich werde eine Podcast-Folge zum Thema Polynome machen und da werde ich einfach alles aufgreifen, wo ich denke, ah, da ist vielleicht nochmal ein Beispiel gut, vielleicht auch mehrere zur Illustration. Sagen Sie mir, wo Sie speziell noch Beispiele brauchen. Ich werde Sie nachher nochmal darauf ansprechen. Na und dann kam der zweite Teil des Satzes. Wenn der zugrunde liegende Ring ein Körper ist, dann ist der Polynomring euklidisch. Und da müssen wir uns nur noch um die Normfunktion kümmern. Als Normfunktion nehmen wir den Grad. Für alle Polynome außer den Nullpolynomen ist nämlich der Grad eine natürliche Zahl oder Null. Und NF1 hat irgendwie schon nachgewiesen, jetzt kommt NF2. Das machen wir in der Induktion über den Grad der beteiligten Polynome. Da wurde am Anfang auch schon was gemacht. Der Fall, dass eins der beteiligten Polynome Grad 0 hat, wurde nämlich schon behandelt. Und jetzt kommt die Induktionsvoraussetzung, nämlich dass NF2, also die Eigenschaft, dass man bezüglich der Gradfunktion mit Rest teilen kann, dass die für Polynome, die kleineren Grad haben als n, schon erfüllt ist. Das heißt, alle Polynome, die wir sehen, die nicht das Nullpolynom sind und deren Grad kleiner ist als n, die können wir schon mit Rest teilen. Das ist unsere Voraussetzung. Jetzt kommt der Induktionsschritt. Ich nehme die ganze Notation wie aus der vorherigen Vorlesung, das hat MP ja schon alles aufgesetzt. Und jetzt definieren wir uns einfach ein Polynom, genauso wie wir das in der linearen Algebra gemacht haben. Da haben wir das ja schon bewiesen. Da wussten wir noch nicht, was euklidische Ringe sind, aber wir haben da schon die Eigenschaft, die wir hier jetzt beweisen wollen, gezeigt. Für viele von Ihnen ist es also überhaupt nicht neu. Sei es null folgendes Polynom, wir nehmen den Leitkoeffizienten von P, wir nehmen das Inverse des Leitkoeffizienten von Q, das dürfen wir, denn Q ist nicht das Nullpolynom, der Leitkoeffizient ist nicht null, wir dürfen den invertieren. Und dann nehmen wir das Ganze mal x hoch n minus m. Auch das ist erlaubt, denn wir haben unsere Polynome so gewählt, dass m kleiner gleich n ist und dementsprechend steht hier entweder eine wirkliche Potenz von x oder da steht halt 1. Aber da steht auf jeden Fall was Sinnvolles. Das ist jetzt ein wunderschönes Polynom. Aus Rx. R ist ein Körper, nicht vergessen. Wir dürfen da multiplikativ invertieren, wenn das Element nicht gerade das Nullelement ist. Und was ist die Idee, wie wir auf diesen Term kommen? Auf dieses besondere Polynom? Na, gedanklich machen wir eine Polynomdivision von P durch Q, schreiben das sozusagen auf einen Schmierzettel und sehen dann, dass der erste Term, der rauskommt, genau so aussehen würde. Das ist die Idee, daher kommt dieses S0. Was man nämlich jetzt sieht, ist S0 mal bm mal x hoch m, also das, was rauskommt, wenn man jetzt S0 multipliziert mit dem ersten Term, der in Q steht, da kommt dann genau al mal x hoch m raus. Und ich schreibe einfach mal hin, Stichwort Polynomdivision. Für Sie als Eselsbrücke, damit Sie wissen, wie man auf dieses S0 kommt. Und jetzt kommt die Konstruktion, die Sie schon kennen, sei P Schlange, das Polynom, das wir bekommen, wenn wir S0 mal Q von P abziehen. Bei S0 mal Q ist der erste Term, der da kommt, das hier, an mal x hoch n. Wenn wir das also von P abziehen, dann verschwindet genau der Term mit dem Leitkoeffizienten. Deswegen hat P Schlange einen Grad, der genau um einen kleiner ist als der von, oder der auf jeden Fall kleiner ist als der von P. Und da der Grad von P Schlange kleiner ist als der von P, können wir die Induktionsvoraussetzung anwenden. Thank you. senken, und zwar Teil mit Rest bezüglich der Gradfunktion, die wir definiert haben und die unsere Kandidatin ist für die euklidische Normfunktion. Warum das alles so funktioniert. Na, vielleicht sowas wie P-Schlange ist nicht das Nullpolynom. Also gehen Sie die nochmal durch, die Rechnung, und gucken Sie nochmal, der Grad wird wirklich kleiner, die beteiligten Polynome sind nicht das Nullpolynom, wir können mit Rest teilen. Und dann finden wir S-Schlange und T-Schlange, und zwar so, dass man P-Schlange schreiben kann als S-Schlange mal Q plus T-Schlange. Und der Grad von T-Schlange ist echt kleiner als der von Q. Oder aber T-Schlange ist das Nullpolynom. So funktioniert der Teil mit Rest. In Ringen haben wir definiert, was irreduzible Elemente sind. Und dann sagen wir einfach, ein irreduzibles Polynom ist ein Polynom, das in dem Ring, in dem es lebt, in dem Polynomring, aus dem es kommt, irreduzibel ist. Man muss dann den Ring dazu sagen. Deswegen sagen wir irreduzibel in halt dem Ring, auf den wir uns gerade beziehen. Das ist wichtig, denn wir werden später Polynome sehen, die gleichzeitig in mehreren verschiedenen Polynomringen leben und die in manchen davon irreduzibel sind und in manchen nicht. Und das ist dann wichtig, dass wir das sehen, dass wir überhaupt unterscheiden können, was das bedeutet. Wir nehmen also ein Polynom her aus Rx. R ist unser kommutativer Ring mit 1. Und wir nennen P irreduzibel Rx genau dann, wenn P als Element des Ringes Rx irreduzibel ist. Irreduzible Polynome an, wir gucken uns auch Einheiten in Polynomringen an, denn wenn wir zeigen wollen, dass etwas keine Einheit ist in einem Polynomring, dann müssen wir die Einheiten des Polynomrings kennen, sonst haben wir keine Chance. Das ist also heute Thema. Thema wird auch sein, schöne Irreduzibilitätskriterien zu finden, dass man es nicht mal zu Fuß nachrechnen muss. Wie nervig das ist, das zu Fuß nachzurechnen, das demonstriere ich nachher in einem kleinen, aber nervigen Beispiel. Dann werden Sie mir hoffentlich glauben, dass es sich lohnt, ein bisschen Zeit und Mühe in schöne Irreduzibilitätskriterien zu stecken. Nochmal, weil es so wichtig ist, das hängt vom Ring ab. Irreduzibilität in Zx ist nicht dasselbe wie Irreduzibilität in Qx oder Rx oder Cx. Das sind wirklich verschiedene Dinge. Als nächstes kommen Nullstellen. Das kennen wir schon. A aus R heißt Nullstelle von P in R, Rx, Entschuldigung, von P in Rx. Das heißt, ein Element des darunterliegenden Rings heißt Nullstelle des Polynoms aus dem Polynomring, genau dann, wenn das Polynom in dem Moment, wo man A da einsetzt, das Nullelement des Rings ergibt. Definition von Nullstelle, man kann das viel allgemeiner machen, man kann den Einsatzhomomorphismus ja sehr allgemein beschreiben, das war letzte Woche Thema, und dann kann man da alles Mögliche einsetzen, das muss nicht aus dem Ring kommen, aber ich schreibe es jetzt so hin, weil wir das so meistens benutzen. Denken Sie einfach an die lineare Algebra, was haben wir da nicht alles in Polynome eingesetzt? Abbildungen, Matrizen, irgendwelche Körperelemente, sonst was. Und dann brauchen wir noch ganz besondere Polynome, nämlich Polynome vom Grad 1, die normiert sind, sowas wie x minus a oder x plus b. Das sind die sogenannten Linearfaktoren. P aus Rx heißt Linearfaktor Stand. Ich habe diesmal nichts damit zu tun. Und diese Schreibweise x minus a, man könnte ja auch x plus a schreiben und dann a mit seinem additiven Inversen vertauschen, das wäre egal. Aber die Schreibweise hat sich irgendwie so eingebürgert, dass man Linearfaktoren gerne so schreibt, weil man dann die Nullstellen nämlich sofort ablesen kann. Das ist der Witz. Da gibt es dann diese Sprechweise, ein Polynom zerfällt in Linearfaktoren. Das heißt, man kann es schreiben als Produkt von lauter solchen Dingern, x minus a, x minus b, x minus c, bla bla bla. Und die ganzen Nullstellen stehen dann einfach da als Koeffizienten in den Linearfaktoren. Das ist ganz praktisch. Wahrscheinlich kommt es daher. Und ich mache das dann auch so. Auch später in Galois-Theorie, da wird es ganz oft darum gehen, dass Polynome irgendwo zerfallen. Einen kleinen Teaser dafür gibt es in Kapitel 4, römisch 4. Und da spielt es eine Rolle. Da ist diese Schreibweise irgendwie Standard. Ja, was noch? Oh, es wird Thema sein, das ist, glaube ich, in einer Diskussionsaufgabe, wenn ich mich richtig erinnere, denn ich wollte, dass Sie mal darüber nachdenken, was diese Definition von irreduziblen Polynomen mit der zu tun hat, die Sie aus der linearen Algebra kennen. Da kannten wir ja noch keine ganz allgemeinen Polynomringe mit diesen allgemeinen Eigenschaften, aber wir haben für Polynomringe über Körpern definiert, was da ein irreduzibles Polynom ist, weil wir das Wort brauchten. Gucken Sie mal, ob das eigentlich dasselbe bedeutet, wenn R ein Körper ist. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? So, ich würde ein bisschen, gibt es irgendwelche Fragen? Wir machen natürlich gleich Beispiele. Macht nichts, ich muss mich entschuldigen, wenn ich da reinsitze. Beispiel. Oh ja, hier kommt das lustige Beispiel, mit dem ich Ihnen zeigen möchte, dass es ein bisschen nervig werden kann. Und zwar sogar bei kleinen Polynomen. Hier ist ein ganz kleines, niedliches Polynom aus Zx. X² minus 2. Klein und niedlich. Was dazu. Erster Punkt von der Checkliste: Bei irreduziblen Elementen, also in dem Fall bei irreduziblen Polynomen. Erstes Element der Checkliste, ja. Genau, das ist nicht das Nullpolynom, das sehen wir. Dankeschön. Erster Teil der Checkliste bearbeitet. Zweiter Teil der Checkliste: Ist es eine Einheit in dem Polynomring? Wir glauben nein. Viele von Ihnen glauben nein. Tatsächlich müssen wir uns ja erst noch genau überlegen, wie die Einheiten aussehen. Aber in Zx können wir einfach schon mal, kann ich Ihnen ja schon mal verraten, 1 und minus 1 sind da die Einheiten. Man kann mit der Graphformel argumentieren. Ein Polynom, was dazu multiplikativ invers ist in dem Polynomring, müsste ja einen negativen Grad haben. Das funktioniert nicht. Das ist später auch die Idee in unserem Beweis. Aber das kann ich Ihnen ja schon mal sagen. Eine Einheit ist es nicht. Es ist nicht 1 oder minus 1. Das heißt, der zweite Teil der Checkliste ist erledigt. Jetzt kommt der dritte. Das heißt, wir suchen nach möglichen Teilern. Möglichkeiten, dass A und C beide 1 oder beide minus 1 sind. Mehr ist da nicht los.
Danke fürs Nicken.
Ja.
Was ist hier unten los? Na, da können diese beiden beteiligten Zahlen sowas wie 1, 2, minus 1, minus 2 sein. Und was anderes geht auch wieder nicht. Das heißt, hier kommen wir auf folgende Kombination. Wir haben sowas wie, dann ist, ich schreibe mal mögliche Pärchen hin. Das Pärchen AC kommt aus der Menge 1, 1, minus 1, minus 1. Anders geht das nicht. Das haben wir drüben gesehen. Und das Pärchen BD ist eins der Pärchen minus 1, 2 oder minus 2, 1. Ah, geht noch mehr. Oder es geht auch noch 1, minus 2 oder 2, minus 1. Genau, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, weil wir zwei verschiedene, weil wir nicht nur verschiedene Vorzeichen, sondern auch zwei verschiedene Zahlen haben. Das sind also jetzt kombinatorisch erstmal 8 Möglichkeiten. Jede davon mit jeder davon. So. Da sehen wir schon, das Ganze macht nicht so richtig viel Spaß. Man muss da unheimlich viele Möglichkeiten hinschreiben. Und das ist ein ganz kleines Polynom, ein ganz harmloses. Was haben wir noch als einschränkende Bedingung? Na, wir haben noch den Koeffizienten in der Mitte. Der Koeffizient bei x ist 0 und das bedeutet, dass a mal d plus b mal c 0 ist. Das ist auch noch Teil der Nebenrechnung. Und jetzt geht man all diese 8 Fälle durch und zeigt, dass das immer nicht stimmt. Viel Spaß. Wir wollen intelligente Irreduzibilitätskriterien haben. Wir zeigen was, das schaffen wir heute nicht mehr, das machen wir dann am Donnerstag. Wir zeigen was, da gucken wir dann auf so ein Polynom und wir gucken eine Sekunde hin und sagen irreduzibel. Und sagen eine Nummer von einem Satz oder einem Lemma und sind fertig. So schön ist dann die Welt. Da wollen wir hin. So, diese Gleichung führt zum Widerspruch. Es gibt diese Polynome nicht, man kann das nicht so zerlegen, aber es ist halt nicht schön. Ich schreibe mal, die Welt wird besser. Die Welt wird wirklich besser. Wir gucken das, solche Polynome gucken wir später aber auch nicht mehr lange an, da wissen wir sofort Bescheid. Okay, aber was ist jetzt los mit dem gleichen Polynom, wenn wir das in Rx betrachten, also über den reellen Zahlen? In den reellen Zahlen. Ich behaupte, das Polynom ist da nicht mehr irreduzibel, sondern man kann es interessant zerlegen. Wer sieht wie? Okay, das üben wir noch ein bisschen. Auch das können Sie später innerhalb von einer Sekunde. Ah, schüchterne Meldung, Sie dürfen anfangen. Sehr schön, genau. Was wollten Sie sagen? Das Gleiche. Wunderbar. Nicht, weil Wurzel 2 da nicht drin liegt, aber in Rx geht das. Das heißt, das Polynom verliert dann die Eigenschaft, irreduzibel zu sein. Hin, das in Linearfaktoren zerfällt. Das heißt, man sieht dann sofort, dass es nicht irreduzibel ist und man sieht die Nullstellen, bla bla bla. Den Zusammenhang zwischen Nullstellen und Irreduzibilität werden wir auch noch aufgreifen mit so ein paar Statements und unter anderem auch in einer Übungsaufgabe. Hier wenden wir das jetzt quasi schon an. Sei I das Polynom x hoch 3 minus ne plus 4x. Sie sehen schon, das würde jetzt richtig Spaß machen, mal zu gucken, ob das irreduzibel ist. Wir haben alle Besseres zu tun. Das Leben ist zu kurz für langweilige Rechnungen, ob irgendwelche Polynome irreduzibel sind. Wir können ja mal nach Nullstellen gucken. Ja, es gibt mehrere ganzzahlige Nullstellen. Und zwar 1, minus 2, minus 3. Das sind so viele, die der Graf angibt. Mehr kann man nicht finden. Innerhalb von Z, auch nicht innerhalb von Q oder so. Da haben wir auch schon Sätze zu gesehen. Und dann kann man das Polynom faktorisieren. Man sagt dann, es zerfällt. Ups, schon wieder. Es zerfällt P in Linearfaktoren. Und zwar sogar in Zx. Das kommt alles hin und Sie können ja auch die Nullstellen nochmal testen. Ich wollte einfach das Thema Nullstellen nochmal mit aufrufen. Oh, und jetzt brauche ich noch ein Beispiel für etwas, was nicht irreduzibel ist in Zx und wo man aber drauf reinfallen könnte. Denn auch darum geht es ja. Oh, durfte ich schon wischen? Gut. Jetzt gerade haben wir da ein Polynom gehabt, was nicht irreduzibel ist. Und wir sehen das dadurch, dass wir es konkret zerlegen. Und die beteiligten Polynome haben alle Grad 1. Jetzt kommt eine Zerlegung, die gerne übersehen wird. Einer der Standardfehler ist, dass Leute bei Irreduzibilität in Ringen Fehler machen, weil sie vergessen, dass gewisse Elemente keine Einheiten sind. Und um sie davor zu bewahren, oder zumindest einige zu bewahren, möchte ich jetzt hier ein Beispiel angeben. 2 mal x hoch 3 minus 4. Wunderschönes Polynom in Zx. Ich behaupte, dass das nicht irreduzibel ist in Zx und ich möchte, dass Sie mir sagen, warum. Warum ist das nicht irreduzibel? Es ist nicht null, es ist auch keine Einheit. Daran kann es nicht liegen. Was ist der Grund?
Sie dürfen.
Ich kann durch 2 teilen.
Nee, ich kann in einem Ring nicht teilen.
Nein, also ich kann es teilen als 2 mal und dann...
Das ist besser. Was wollen Sie schreiben?
X hoch 3...
Genau, Sie verwenden das Distributivgesetz. Ja, entschuldige, ich wollte Sie nicht anmotzen, aber man darf ja echt nicht teilen. Also sagen. Nein. Okay, das dürfen Sie. Sie dürfen das so schreiben. Und warum ist es denn jetzt eine Zerlegung, bei der man Teiler sieht, die nicht assoziiert und auch keine Einheiten sind? Warum ist es eine Faktorisierung, die der Irreduzibilität entgegensteht? Was genau ist der Grund? In Qx wäre das kein Grund. In Qx sind solche Zerlegungen kein Beweis dafür, dass etwas nicht irreduzibel ist. Aber in Zx schon. Das heißt, jetzt geht es darum. Haben Sie verstanden, worum es da geht? Sehen Sie, woher das Problem ist?
Wenigstens 2 keine Einheit.
Danke, genau das ist das Problem. Genau. Bei dieser Zerlegung sind die beiden beteiligten Polynome weder Einheiten, noch sind sie assoziiert zu dem, was hier steht. Und warum sind die nicht keine Einheiten, auch nicht assoziiert? Weil das Element 2, von dem man ja denken könnte, dass es eine Einheit ist, keine ist in Zx. 2 hat in Zx keine Inverses, was soll das sein? Und das hier ist auch keine Einheit, das hat Grad 3, das geht ja überhaupt nicht. Das heißt, beide beteiligten Polynome sind weder Einheiten, noch sind sie assoziiert zum ursprünglichen Polynom und damit sind das dann interessante Teiler und irreduzible Elemente dürfen keine interessanten Teiler haben. Das ist der Grund. Also, P Vielen Dank an Sie beide, gute Teamarbeit. Bitte machen Sie diese Fehler nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Das wird ganz gern falsch gemacht, dass man dann sagt, hier, die einzigen Zerlegungen sind so, also ist das Polynom irreduzibel. Nein. Es hängt davon ab, wo Sie gerade arbeiten. In Zx ist das eine interessante Zerlegung. In Qx wäre es keine interessante Zerlegung, denn da ist die Zweiheit aber eine Einheit. In Qx hat 2 das Inverse 1/2. Das heißt, und danke für die, die jetzt nicken und sagen, oh ja, stimmt. Das ist so wichtig, dass Sie diese Unterschiede lernen. Das sind kleine, subtile Dinge, aber die sind wirklich wichtig. Na, dann beweisen wir mal was. Wir haben über Einheiten geredet im Polynomring. Jetzt klären wir die Lage in Lemma 6,6. Hier sei R ein Integritätsbereich. Dann haben wir ein bisschen mehr zur Verfügung zum Rechnen und wir haben auch sowas wie die Gradformel. Das ist wichtig, die werden wir gleich benutzen. Aussage A. Die Einheiten von Rx sind genau die Einheiten aus R. Primzahl 5 ist im Polynomring Zx immer noch irreduzibel. Die verliert diese Eigenschaft nicht. Umgekehrt gibt es ja auch Polynome, die in Rx irreduzibel sind und die, weil sie zum Beispiel, weil sie noch 0 haben, von denen man sieht, dass sie im Koeffizientenring liegen, also in R, und dann sind die da auch irreduzibel. Ist P aus Rx in Rx irreduzibel und liegt in R? Die vom Grad 0, die man dann schon als irreduzible Elemente im Koeffizientenring sieht. Und es gibt die irreduziblen Polynome vom Grad 1 oder noch größer. Und das sind die, für die wir wirklich irgendwelche interessanten Kriterien brauchen, irgendwelche Sätze, mit denen wir gut umgehen können, damit wir schnell sehen, dass solche Polynome irreduzibel sind. Und genau um sowas geht es. Deswegen auch das Angebot mit der Podcast-Folge, dass Sie mir dann noch was sagen dazu, was Sie brauchen. Ich glaube nämlich, dass sowohl beim Thema Einheiten als auch beim Thema irreduzible Polynome noch Fragen aufkommen werden. Und dann kann ich ja zumindest manches schon mal versuchen, in der Podcast-Folge anzusprechen oder irgendwie zu klären, indem ich einfach noch mehr Beispiele bringe. Sehen wir, wie wir mit dem Begriff des irreduziblen Polynoms arbeiten. nehmen wir uns ein Element R aus R her, das in R irreduzibel ist, und wir gucken uns an, wie dieses Element sich im Polynomring Rx verhält. Wir wollen zeigen, dass das Element auch in Rx irreduzibel ist. Das heißt, wir müssen die Checkliste abarbeiten. Punkt 1, das Element darf nicht 0 sein. Naja, es ist irreduzibel in R, also ist es nicht 0. Punkt 2, das Element darf keine Einheit sein. Es ist irreduzibel in R, also ist es dort keine Einheit. Dann benutzen wir Teil A, dann ist es auch keine Einheit in Rx. Teil 3 der Checkliste. Wir gucken nach Teilern von R im Polynomring. Schreiben also R als Produkt von zwei Polynomen hin. Wer möchte, einfach weil es um Irreduzibilität geht, und ich weiß, dass manche damit noch auf Kriegsfuß stehen, wer möchte, dass ich jetzt nochmal hinschreibe, was überhaupt zu zeigen ist? Wir können also die Gradformel benutzen, Satz 6, 4, Teil A. Der Grad von klein r ist jetzt die Summe der beiden Grade von p und q. Was ist denn der Grad von r? Naja, r ist ein Element aus dem Koeffizientenring und nicht 0. Das heißt, der Grad von r ist 0. Deswegen sind da ihren Polynomring zu nehmen und sie sozusagen nach unten in den Koeffizientenring zu ziehen. Und das Mittel, mit dem wir dieses Runterziehen geschafft haben, war die Gradformel. Und dann konnten wir anwenden, dass das Element von Anfang an im Koeffizientenring irreduzibel war. Das ist der Trick. Bitte all diese Tricks abspeichern, denn Sie brauchen die. Sie werden in den Übungsaufgaben natürlich selber was mit irreduziblen Polynomen zu tun kriegen. Zum Beispiel im nächsten Lemma. Im nächsten Lemma kommt schon ein Teil, wo Sie zeigen sollen, dass irgendwas nicht irreduzibel ist, und da braucht man solche Tricks mit der Gradformel und so. Okay? Ansonsten ist das nächste Lemma nur Wiederholungen aus der linearen Algebra. Und ich schreibe es deshalb hin, weil ja nicht alle bei mir lineare Algebra gehört haben hier im Raum und weil wir das dann innerhalb der Vorlesung ordentlich zitieren können. Über Null stellen, ist A aus K eine Nullstelle von P in K, so ist der Linearfaktor x minus A, also dieses Polynom vom Grad 1, was wir hier sehen, ein Teiler von P in Kx. Formuliert in der linearen Algebra gezeigt. Jetzt kommt Teil B, das ist eine Konsequenz daraus und aus der Gradformel. Das ist mein Hinweis für Sie für die Übungsaufgabe. Falls nämlich der Grad von P mindestens 2 ist und P eine Nullstelle in K hat, P nicht irreduzibel in Kx. Das heißt, dass wir hier ein Kriterium gefunden haben für Nicht-Irreduzibilität. Verschiedene Nullstellen im Körper. Vorsicht, nur da. Irgendwo anders auf der Welt könnte es durchaus noch mehr Nullstellen geben. Zum Beispiel irgendwelche Matrizen oder Abbildungen oder so. Ja, ja, vielleicht möchte ich da ein lustiges Beispiel in der Podcast-Folge machen. Das klingt lustig. erstmal mit den kleinen Aussagen, die Sie in der Übung zeigen sollen. Ab jetzt machen wir alles hier selber. Anschnallen. Bisschen, was haben wir noch vor uns in diesem Kapitel über Polynome? Danach sollen Sie nur noch anwenden, beziehungsweise irgendwelche Spezialfälle zeigen. Wir haben zum Beispiel später so ein schönes Kriterium für Irreduzibilität, was wir hier machen und wo wir auch Beispiele rechnen. Da gibt es einen Spezialfall davon. Den sollen Sie dann in der Übungsaufgabe sich selbst überlegen. Sowas kommt noch. Aber sonst machen wir alles hier. Und genau dazu brauchen wir jetzt auch die nächste Definition. Da kommt das Wort teilerfremd vor und deswegen muss der Ring, über den wir jetzt arbeiten, mindestens faktoriell sein. Ansonsten ist ja halt überhaupt nicht definiert, was Teilerfremdheit da sein soll. GGT rausziehen kann und damit sozusagen das Polynom faktorisieren kann in ein Element des Rings und dann den Rest, der halt übrig geblieben ist. Das heißt, das, was wir vorhin in dem Beispiel hatten, wo man die 2 rausziehen konnte, das war etwas, das würde mit einem primitiven Polynom nicht funktionieren. Das ist also der Witz bei der kommenden Definition. Da war es so, dass die Koeffizienten alle den gemeinsamen Teiler 2 hatten und in zx ist 2 keine Einheit. Deswegen war dieses Polynom, was wir da vorhin gesehen haben, nicht primitiv, zum Beispiel. Und das ist auch ein bisschen die Motivation, woher das kommt. Dass man also nicht auf so eine einfache Art und Weise eine Faktorisierung des Polynoms hinschreiben kann, die interessant ist. Wir sehen gleich, was das mit Irreduzibilität zu tun hat. Vorher vielleicht noch ein Mini-Beispiel als Anknüpfung an das, was wir vorhin schon gesehen haben. Das Polynom vorhin hieß 2x hoch 3 minus 4. 2x hoch 3 minus 4 ist in zx nicht primitiv. Denn man kann die 2 rausziehen, das haben wir vorhin gesehen. Hier kommt ein anderes Polynom, 2x hoch 5 minus 3x hoch 3 plus 2x plus 7. Das ist in zx primitiv. Wir gucken einmal hin. Ja, wir sehen hier 2 mal die 2. Das heißt, es gibt zwei Koeffizienten, die nicht teilerfremd sind, aber wenn ich alle Koeffizienten gemeinsam angucke, dann sind die teilerfremd. Denn es gibt außer 1 und minus 1 keine anderen ganzen Zahlen, die all diese Koeffizienten teilen. Einverstanden? Okay. Welche Polynome sind denn immer primitiv? Können Sie mir ein Kriterium sagen? Und wenn das erfüllt ist, dann ist das Polynom auf jeden Fall primitiv. Ein ganz einfaches. Ja. Nochmal? Na, wenn der mehrfach vorkommt, immer die gleiche Primzahl, dann geht's wieder. Also, guter Ansatz, aber wir brauchen noch was Schärferes, noch was Spezielleres. Andere Ideen? Andere Ideen? Da hinten winkt jemand? Sie haben mir nur gewunken, Sie haben mich nicht gemeldet. Okay, ist in Ordnung, Sie müssen mir nicht winken. Oh, so, da hinten? Wenn alle Koeffizienten Einheiten sind, ja. Sieht jemand was dazwischen? Haben Sie noch eine Idee? Zwei verschiedene, genau. Damit könnte man schon garantieren, dass es schief geht. Sehr schön. Ich habe an etwas viel Einfacheres gedacht. Sozusagen, so ähnlich wie in Ihre Richtung, aber ein bisschen einfacher. Wenn das Polynom normiert ist, dann steht vorne eine 1 und diese eine Einheit reicht, damit die anderen Koeffizienten sein können, was sie wollen und sofort ist das Polynom primitiv. Aber es ist ja ganz lustig, dass Sie auf viel interessantere Kriterien gekommen sind und nicht auf dieses ganz Banale sozusagen. Vielen Dank für die Vorschläge. Polynome vom Grad mindestens 1 primitiv sein müssen. Der Grund wird genau der Trick sein, den wir vorhin gesehen haben bei diesem Polynom, wo man die 2 so rausziehen konnte und das hat die Irreduzibilität kaputt gemacht. Genau diese Idee greifen wir jetzt auf. Das Lemma passt hier noch hin. Lemma 6, 9. Also schreiben wir das einmal hin. Man muss ja einfach die Idee von vorhin verallgemeinern für einen beliebigen faktoriellen Ring R anstelle des Rings Z. Denn wir machen das per Widerspruch. Wir nehmen an, dass P nicht primitiv sei. Das heißt, dass wir irgendeinen interessanten gemeinsamen Teiler finden von allen Koeffizienten gleichzeitig. Angenommen. Sei P nicht primitiv. Dann finden wir also einen gemeinsamen Teiler aller Koeffizienten, der keine Einheit ist. Seien n aus m 0, ich kann sogar sagen n aus n, denn das Polynom hat mindestens Grad 1, steht da. Seien n aus m a 0 bis a n aus R die Koeffizienten von P. Und sei T aus R ein GGT von all diesen Koeffizienten. einem gemeinsamen Teiler, der keine Einheit ist. Sowas gibt es nach Annahme und das muss dann nicht unbedingt ein GGT sein. Das ist für das folgende Argument egal.
Also,
Das heißt, da ist eine Einheit beteiligt, aber hier ist keine Einheit. Und wir finden auch keine. Dieses Polynom ist einfach ein anderes Polynom. Das hat, ja, das ist ein Teiler von dem, aber es ist nicht dazu assoziiert und ist auch sonst nicht besonders interessant. Es hat die gleichen Nullstellen, aber sonst. Okay? Also danke für diese Frage, denn das wäre sonst ein Missverständnis geworden. Gut, was noch? Jetzt können wir ein wunderbares Lemma zeigen, Lemma 6.10. Dafür brauchst du aber mehr Platz. In Lemma 6.10 werden wir ein paar sehr nützliche Eigenschaften von Polynomen sehen, die man im Zusammenhang mit Primitivität beweisen kann. Und diese Eigenschaften werden uns später helfen, um einen Zusammenhang herzustellen zwischen Polynomen, wenn wir sie in ihrem eigenen Polynomring betrachten. Da kann der Koeffizientenbereich irgendwas sein. Und falls der Koeffizientenbereich ein Integritätsring ist, mit mindestens zwei Elementen, sodass man also einen Quotientenkörper darüber bauen kann, dann kann man das Polynom ja auch im Polynomring über den Quotientenkörper betrachten. Und wie wir sehen werden, in mehreren Resultaten, die im Wesentlichen alle auf Gauss zurückgehen, schafft uns das ganz neue Einsichten und gibt uns ganz neue Perspektiven auf das Thema Irreduzibilität. Das lohnt sich also, sich das anzugucken. Im Polynomring ZX. Was ist der einzige Freund oder wer ist der einzige Freund, der dieses Polynom noch hat? Ganz da hinten. Danke! Genau, das Polynom mal minus 1. Wunderbar, vielen Dank. Fragen? Dazu? Okay. Tief durchatmen, anschnallen, es kommt jetzt ein sehr, sehr nützliches, aber auch ein bisschen technisches Lemma. Lemma Polynom aus Kx schreiben als ein primitives Polynom aus Rx, multipliziert mit irgendeinem Körperelement. Koeffizienten von P die ganze Zeit. Na, ich fange einfach mal mit A an. Was ist los, wenn P das Nullpolynom ist? Wenn P das Nullpolynom ist, dann wählen wir uns für Q unser lieblingsprimitives Polynom und wir setzen A gleich 0. Dann stimmt die Gleichung, die da steht. Und wir haben nichts zu zeigen. Ab jetzt sei also P nicht das Nullpolynom. Das heißt, wir haben da wirklich irgendwelche Koeffizienten. Dieses Lemma haben wir in der Vorlesung hingeschrieben und ein Teil davon zumindest war eine Übungsaufgabe. Das war diese Geschichte, dass wenn man sowas macht, wenn man ein GGT nimmt, hier ist das zweite G wichtig, und wenn man dann sowas hinschreibt, dann sind die, Moment, das ist genau falsch, Entschuldigung. A0 ist B0 mal A. Warum beschweren Sie sich denn gar nicht? AN ist BN mal A und so weiter. Hinzuschreiben. Deswegen sage ich das hier nochmal. Denn das gilt nur, wenn diese A's, oder in dem Fall halt die, ja doch, wenn diese A's nicht alle 0 sind. Denn wenn die alle 0 sind, dann ist 0 ein GGT, dann funktioniert das nicht. Aber in dem Fall sind die nicht alle 0, das heißt, wir können das anwenden und in der Übungsaufgabe habe ich es richtig hingeschrieben. Bitte korrigieren Sie das in Ihrem Hefter. Gehen Sie nochmal zu Lemma 319 und schreiben Sie hin, dass die Sachen nicht alle 0 sein sollen.
Thank you.
Körper ein inverses haben. Das heißt, da ist wichtig, dass der Quotientenkörper überhaupt erstmal da ist, damit wir das dürfen. Schreibt das da mal farbig dran. Denn dieses hoch minus 1 wäre normalerweise eine sehr kritische Geschichte. Das passiert, Mann, die Kreide ist, glaube ich, echt alt inzwischen. Das passiert hier im Körper K. Da können wir invertieren. Naja, ich muss eh wischen. Dass man diese Koeffizienten so hinschreibt, denn auf diese Art und Weise kann man sich dann das Polynom oder ein mögliches Polynom für so eine Zerlegung basteln. Man muss ja einfach nur geschickt multiplizieren, sodass die neuen Koeffizienten alle aus dem Ring kommen. Gucken wir uns das mal an. Findet im Körper statt? Ja. Primitiv, das ist ein Pünktchen. Okay. Primitiv. Sie haben recht, das war missverständlich. Primitiv. Polym. Polym. Ich habe vorher schon gedacht, als ich Polym hingeschrieben habe, irgendwie sieht das komisch aus, aber ich konnte nicht erkennen, was fehlt. So ist das heute, aber wenn hier vorne so steht, und dann denkt man sich, gehört das so? Nur Bastelarbeiten. Jetzt kommt hier Ah, der Satz steht nicht mehr dran, das ist schade. Was war da zu tun? In Teil C. Wenn man P schreibt als Q mal B, Q ist primitiv und B kommt aus dem Körper, dann kann man zeigen, dass das Element B aus dem Ring kommt. Und wieder nutzen wir den Quotientenkörper. Sein B1, B2 aus R, B2 gleich 0, so dass B gleich B1 mal B2 minus 1 ist. In K, das heißt wieder, das Invertieren passiert in K, das ist wichtig. Zuerst möchte ich zeigen, dass man B1 und B2 so wählen kann im Ring, dass die Teiler fremd sind. Ja, was wäre, wenn wir dann gemeinsamen Teiler hätten? Dann könnten wir B1 und B2 als Produkte schreiben, bei denen man diesen größten gemeinsamen Teiler sieht, den, für den wir uns jetzt entschieden haben beim Rechnen. Dann kommt er einmal hier vor und einmal hier invertiert. Das heißt, er kürzt sich sozusagen weg, wenn man das ausmultipliziert und B hinschreibt. Das heißt, man darf annehmen, dass B1 und B2 teilerfremd sind. Das stand irgendwo am Anfang des Satzes. Das heißt einerseits, es ist überhaupt ein Integritätsbereich und es gibt Quotientenkörper, bla bla bla. Faktoriell zu sein heißt aber eben auch, ach so, und GGTs sind definiert und was noch alles, aber faktoriell heißt eben auch, Elemente, die nicht Null sind und auch keine Einheit, haben Teiler, die irreduzibel sind. Und das werden wir brauchen. Nicht mehr lang. Hier brauchen wir noch Koeffizienten. Die Koeffizienten heißen D. Q ist also dm mal x hoch m und so weiter bis hin zu d0. Wir wissen p gleich q mal b. Das kann ich schreiben als q mal b1 mal b2 hoch minus 1 in kx. Und das kann ich wiederum schreiben als dm mal b1 mal b2 hoch minus 1 mal x hoch m und so weiter bis hin zu d0 mal b1 mal b2 hoch minus 2, das ist der letzte Koeffizient. Und da p in rx liegt, weiß ich, dass all diese Koeffizienten, die hier stehen, alle aus r kommen. Okay, das funktioniert aber nur, wenn dieses B2, dessen Inverses, mit dessen Inversen man da in K multipliziert, wenn das in R ein Teiler ist von dm mal B1 und auch von D0 mal B1 und so weiter. In R ist also B2 ein Teiler von dm mal B1 und so weiter bis hin zu D0 mal B1. Das kommt bei dieser Rechnung raus. Aber wenn B2 ein Teiler davon ist, dann ist auch R ein Teiler davon, denn R ist ein Teiler von B2, das steht da oben. Jetzt ist also B2 ein Teiler davon. Damit auch unser irreduzibles Element R. R teilt B2, B2 und B1 sind aber teilerfremd. Das heißt, R darf nicht B1 teilen. Das heißt, R teilt zwar diese Produkte, aber R teilt nicht B1, was hier überall beteiligt ist. Und da im faktoriellen Ring irreduzible Elemente prim sind, muss R dann D0 bis hin zu Dm teilen. Hier benutze ich Lemma 316. Und nicht B1 teilt, schreibe ich noch mit dazu. Jetzt teilt es also D0 bis hin zu Dm. Und jetzt sind wir fertig. Das ist ein Widerspruch, denn jetzt haben wir ein irreduzibles Element gefunden, was alle Koeffizienten von Q teilt. Q war aber vorausgesetzt als primitiv in R. Und das funktioniert nicht. Oder primitiv über R. Widerspruch. Q ist primitiv. Das ist eine mögliche Argumentation mit primitiven Polynomen.